Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Halleluja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das sprecht. Aber Ostersonntag, Ostermorgen ist das mit das genialste Gefühl und die Emotion und das, was man mitnehmen kann, wenn man als Christ unterwegs ist, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Dieser Aufruf, er ist wahrhaftig auferstanden. Also mir, ich beherrsche mich, laufen da sonst immer die Tränen, aber jetzt muss ich arbeiten, in Anführungszeichen. Und ich kriege eine richtige Gänsehaut bei dem Ganzen. Mein kleiner Lieblingsbruder, der Johnny, den kennen einige von euch, der hatte Ende März Geburtstag. Und Johnny hat das Down-Syndrom. Was für manche eine Behinderung zu sein scheint, ist für Menschen wie mich und für Geschwister und für ganz viele eine riesengroße Bereicherung. Also Johnny macht das Leben heller, fröhlicher, er ist immer liebevoll und ist immer lustig. Und er hat seit neuestem einen Tick. Er ruft freitags an und sagt, Bernti, es ist Freitag, ich habe Urlaub, wann kann ich kommen? Und ich freue mich eigentlich total darüber. Das Problem ist, Johnny wohnt in Duisburg mit meiner Mama zusammen. Und von Duisburg hierhin ist es jetzt nicht so der Katzensprung, sondern das ist ein bisschen weiter. Und dann muss ich ganz häufig sagen, Johnny, das klappt nicht. Und dann fragt er mich, warum denn nicht? Also es ist doch ganz einfach. Er hat jetzt Wochenende. Wochenende bedeutet Urlaub. Und Urlaub bedeutet, er kann zu mir kommen. Ja, dann sage ich, Johnny, aber ich muss doch auch was arbeiten. Ah ja, okay. Gut, ich meine, er hat noch 4 weitere Geschwister. Deswegen, nachdem bei mir aufgelegt wird, ruft er die anderen an und irgendwie klappt das schon. Und falls dann mal nichts daraus wird, dann hat er immer noch meine Mutter. Und wer meine Mama kennt, das kennen ein paar von euch, kennt meine Mama, der weiß, dass das ganz schön lustig mit der sein kann. Anstrengend, aber auch ganz schön lustig. Also ich liebe meine Mama, aber das ist total cool. Und Johnny hatte Geburtstag. Und in der Phase vor seinem Geburtstag ist es immer so spannend, weil diese Anrufe, die ich euch gerade erklärt habe, die sind auch manchmal damit verbunden, also gerade vor seinem Geburtstag und vor Weihnachten mit, was er sich so wünscht. Und da kommen die skurrilsten Wünsche auf. Also mal wollte er eine neue Spielekonsole haben, dann wollte er ein Schalke-Trikot haben, dann wollte er wiederum andere Sachen haben. Und es gibt so eine kleine Sache, die man immer machen kann, die ihm gefällt, und eine große Sache. Die kleine Sache ist, dass man ihm Geld für Hähnchen schenkt. Also Hähnchen, das ist seine Leibspeise. Ich weiß nicht, ob ihr Kentucky Fried Chicken kennt, das ist diese Fastfood-Kette. Johnny ist, glaube ich, der beste Kunde Deutschlands. Also ich weiß, es war früher schon in Bochumer Zeiten so, dass wenn ich ihn von der Schule abgeholt habe, auf dem Rückweg wir einen kleinen Umweg quer durch Bochum gemacht haben, um zum Kentucky zu fahren, so einen Eimer zu holen. Und Johnny hat sich das immer perfekt portioniert. Die Hälfte da und die Hälfte für zu Hause, um irgendeinen Film noch abends zu gucken. Also, das ging gut. Der wesentlich wichtigere Punkt, in Anführungszeichen, in seinem Leben, ist aber folgende Figur. Spider-Man. Spider-Man ist eine ganz besondere Figur in der Comicwelt. Wenn ihr den nicht kennt, ist nicht schlimm, aber viele von euch werden den kennen, weil gerade diese Firma hier oben, dieses Marvel, das ist aktuell total, das boomt einfach. Die bringen 3 Filme pro Jahr raus. Das ist ein riesen Universum von Figuren. Und dieser Superheld, der fasziniert mich. Nicht, weil er von einer radioaktiven Spinne gebissen worden ist und jetzt die Wände hochkraxeln kann, sondern weil der ein ganz besonderes Verhältnis zu seinem Onkel und seiner Tante hat. Seine Eltern sind leider gestorben und er wächst jetzt bei Tante May und Onkel Ben auf. Und dieser Onkel Ben, der hat ihm einen Satz mitgegeben. Den habt ihr die ganze Zeit schon lesen können. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Bevor Onkel Ben gestorben ist, war dieser Biss mit der radioaktiven Spinne. Und der Peter Parker, so heißt er im Richtigen, der hat auf einmal Superkräfte. Und als sein Onkel stirbt, erinnert er sich an diesen Satz. Er erinnert sich, dass aus großer Kraft große Verantwortung folgt. Und das fasziniert mich. Er fängt an, die Stadt New York zu verteidigen. Er will den Bösewichtern das Handwerk legen und macht es auch ziemlich gut. Warum spreche ich am Ostersonntagmorgen von einer Comicfigur? Es fasziniert mich, dass es Menschen gibt, die Geschichten erfinden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dieser Stan Lee, der den mit entworfen hat und mit kreiert hat, der ist ja Amerikaner. Und im frommen Amerika wird er auch was von Jesus Christus gehört haben. Und dieser Satz, aus großer Kraft folgt große Verantwortung, der ist für mich nicht an diese Serie oder an den Comic gebunden, sondern der kommt für mich aus der Bibel. Ich glaube fest daran, dass wenn wir als junge, alte oder wie auch immer auf Superhelden stehen, ja, auf das Moderne oder das, was wir von früher kennen, Popeye, weiß ich noch, ja, das sind so auch so Superhelden. Ich weiß zwar nicht, wie man Spinat mögen kann, aber anscheinend, und wissenschaftlich ist es ja jetzt auch bewiesen, das bringt gar nichts, Spinat. Also auf jeden Fall nicht die Superhelden von Popeye. Aber wir wünschen uns doch solche Helden. Wir wünschen uns Menschen oder Figuren, denen wir nacheifern können. Und eigentlich ist das nichts anderes als das, was wir in der Bibel haben. Es gibt so eine neumodische Comic-Bibel für Kinder. Die sieht so aus und so skurril, wie die auch hier gezeichnet ist, so sind auch die einzelnen Figuren gezeichnet. Da heißt zum Beispiel, der Noah heißt Rain Man, weil er es regnen lässt. Naja, wir wissen, der Noah lässt es ja eigentlich gar nicht regnen, sondern das ist Gott. Aber das sind so Helden und Heldinnen der Bibel, die wir so vor Augen haben. Und perfekt, wie es sein muss, ist Jesus ganz unten in der Mitte der ganzen Helden. Das, was sich Menschen kreieren, indem sie Comicfilme machen, indem sie Serien kreieren, das finden wir alles in der Bibel. Das ist das, warum wir Gottesdienste feiern, warum wir Gemeinschaft haben, warum wir miteinander unterwegs sind, weil wir in der Bibel Menschen sehen, die mit Gott etwas erlebt haben. Wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind und den Heiligen Geist in uns haben und nichts erleben, dann ist es langweilig. Dann ist es schön und gut, einen Glauben zu haben, an dem wir uns festhalten können, in schweren und in guten Zeiten, aber wir müssen doch irgendwas erleben. Und das tun wir. Wir lesen Bibel und uns werden Worte klar. Wir beten und erleben Gebetserhörung. Wir sind im Gottesdienst und nehmen was mit von Liedern, von der Lesung oder wovon auch immer. Aber wir nehmen was mit. Und der größte Superheld von allen, den es in der Bibel gibt, ist Jesus. Derjenige, dessen Auferstehung wir heute feiern. Das Fundament, auf dem wir uns alle unser Glaubensleben aufbauen. Und ich finde dieses Bild total genial, weil es zeigt so eine Comic-Satire. Ja, also Jesus sitzt im Mittelpunkt und alle Superhelden aus den verschiedenen Comic-Serien, also nicht alle, sondern viele, sitzen da und Jesus erzählt, wie ich wirklich die Welt gerettet habe. All das, was die Superhelden nämlich machen in den Filmen, ist, sie retten eine Stadt oder die Welt aus einer bestimmten Situation und dann kommt das nächste Heft oder der nächste Film und wieder die nächste Bedrohung. Und Jesus hat ein für alle Mal die Welt gerettet, indem er Karfreitag gestorben ist und am Ostersonntagmorgen auferstanden ist. Vor einer Woche waren wir als BUler oder mit unserem BU-Teams im Ostergarten. Und ich weiß nicht, wer von euch in Wissenbach im Ostergarten war oder mal in den verschiedenen anderen Ostergärten, die es jedes Jahr immer gibt. Ich war schon häufig da. Und ich komme nicht drum rum, wenn ich mich einlasse auf das, was der Erzähler erzählt, auf diese Hintergrundstimmen, die man vom Band hört, mich darauf einzulassen und auf einmal ein paar Tränen zu verdrücken. Weil es mich so anrührt, das, was Jesus für mich getan hat. Und ich war da schon so häufig drin, so 5, 6, 7 Mal in diesen Ostergärten, und es passiert immer das Gleiche. Ich werde berührt. Wenn ich 5, 6 Mal mir irgendeine Comicserie angucke, weil ich die toll finde, dann finde ich das erste Mal spannend und am zweiten Mal weiß ich, was passiert. Und es berührt mich nicht. Die Superhelden können 5-mal die Welt retten und ich weiß, das ist Fiktion. Das ist nicht real. Aber bei Jesus Christus, was er getan hat, dass er ans Kreuz gegangen ist und vorher unglaubliche Qualen gelitten hat, als er ausgepeitscht worden ist und dann am Kreuz nochmal gelitten hat, auf dem Weg zum Kreuz und dann den Tod besiegt hat, das ist real. Das berührt mich. Und das ist das, was Veränderung schafft. Das ist das, was die tiefe Gewissheit in uns hineinlegt, dass wir keinen toten Gott haben, sondern einen lebendigen. Dass wir nicht einfach nur da sind und existieren, sondern dass wir einen haben, auf den wir uns ausrichten können, der uns trägt. Den wir feiern können, wenn wir singen, mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist ja nicht nur eine schöne Floskel, die wir Ostersonntagmorgen sprechen, sondern das ist ein tiefes Bekenntnis, dass wir das für real halten. Wenn man in der Geschichte der Bibel, also Richtung Offenbarung, so liest, dann kommt man immer wieder an die Punkte, wo Paulus beispielsweise sagt, wir berufen uns doch auf den Gott Abraham, Isaaks und Jakobs, den wir jetzt in Jesus erfahren haben. Und das ist doch das Beispiel dafür, dass wir nicht an einen Gott glauben, der irgendwann mal tot ist, sondern wir berufen uns auf einen Gott der Lebenden. Und diese Liebe, die Jesus zeigt, indem er das alles durch uns oder für uns macht, die zeigt, dass dieser Satz nicht irgendein Comic-Autor erfunden hat, sondern dass das die Grundaussage von dem ist, was Jesus für uns getan hat. Er hat von seinem Vater den Auftrag bekommen, mit großer Macht auf dieser Erde zu wirken, 3 Jahre lang, Menschen zu heilen, Menschen zu befreien, Menschen in seine Nachfolge zu rufen und Menschen von den Toten auferstehen zu lassen. Und den größten Auftrag und die größte Kraft hat er dazu benötigt, ans Kreuz zu gehen. Und auch wenn im Garten Gethsemane vorher gebetet hat, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht, hat er auch diese Versuchung wiederum gemeistert, indem er gesagt hat, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann ist er ans Kreuz gegangen und hat diese große Kraft, die ihm gegeben worden ist, verantwortungsvoll umgesetzt. Und ich habe manchmal das Gefühl, das erlebe ich bei mir teilweise auch, dass wir dankbar sind für all das, was passiert ist. Dass wir freudig sind, Ostersonntagmorgen zu feiern und dass Jesus auferstanden ist und dass wir den Lebendigen verkündigen können. Aber manchmal bleiben wir bei der Freude der Auferstehung stehen. Und das ist auch gut, dass wir das mit feiern. Aber Jesus selber ist ja nicht an der Auferstehung stehen geblieben. Und dass wir uns hier heute versammeln, dass wir überhaupt hier den Namen Jesus Christus gehört haben und an ihn glauben, hat ja nichts mit der reinen Auferstehung zu tun, sondern mit dem, was danach gekommen ist. Jesus ist auferstanden. Das feiern wir. Und das ist das, was wir bekennen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Aber er ist auch wieder seinen Jüngern begegnet. Denjenigen, die ihn 3 Jahre begleitet haben und denen er immer wieder gesagt hat, dass das kommen muss. Und die doch dann auseinandergegangen sind. Und in Lukas 24 zum Schluss steht, Jesus sagte, es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus leiden und sterben und am 3. Tag auferstehen muss. Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie die Vergebung der Sünde erhalten. Für all dies
seid ihr meine Zeugen. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommt und euch mit der Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Jesus ist bei dem nicht stehen geblieben, dass er auferstanden ist, einmalig den Tod für alle Zeiten besiegt hat, die Macht der Sünde besiegt hat und gesagt hat, das war's, sondern er ist weitergegangen. Er hat einen großen Auftrag erfüllt, uns den Weg zum Vater freizumachen und hat dann gesagt, jetzt seid ihr meine Jünger dran. Jetzt seid ihr dran, das weiter zu verkünden und das weiterzugeben. Und das haben sie gemacht, ansonsten wären wir nicht hier. Ansonsten würde es nicht so viele Christen auf der Welt geben, so viele Nachfolger Jesu. Und ich finde das genial, dass wir an Karfreitag feiern können und uns gedenken können daran, dass Jesus diese Macht des Todes besiegt hat. Und dass wir Ostersonntagmorgen feiern können, in dem Gedenken, dass er auferstanden ist und dass er nicht im Tod geblieben ist. Und dass wir uns an Ostersonntag aber auch schon dieser Botschaft widmen können, dass wir auch einen Auftrag haben. Die Jünger hatten einen Auftrag und dieser Auftrag gilt auch uns. In die Welt zu gehen, ihn zu verkünden. Und spätestens nach der Apostelgeschichte wissen wir, dass der Heilige Geist, der verheißen worden ist, gekommen ist. Und dass dann dieses Missionswerk, diese Nachfolge, in die Nachfolge rufen, dieses zu Jüngern machen, aktiv geworden ist. In Matthäus 28 lesen wir nochmal von diesem Befehl. Jesus sagt zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Diesen Missionsauftrag hören wir immer wieder. Und dem können wir uns bewusst werden, weil das ist die Stelle oder die Tage nach der Auferstehung, die das mitbringen. Die diesen Auftrag mitbringen, dem wir uns auch stellen dürfen. Und nicht nur dürfen, sondern sollen. Wenn ich euch fragen würde, wer von euch mit Jesus unterwegs ist und die meisten die Hand heben würden, dann würde ich damit verbinden oder euch nochmal ganz bewusst zusagen, dass dieser Auftrag dir persönlich gilt. Dass es nicht nur den Jüngern galt und sie jetzt ganz viele und wir jetzt über die Jahrtausende ganz viele Christen geworden sind, sondern dass wir als Jünger Jesu immer noch diesen gleichen Auftrag haben. Nicht, indem wir unbedingt nach Kambodscha oder wo auch immer hingehen, sondern indem wir unseren Nachbarn, unseren Nächsten, unsere Familienangehörigen mitnehmen, indem wir ihnen das sagen. Jesus hat immer auch vorher, das haben wir vorhin gelesen, Lukas 24, angekündigt, was passieren wird. Und er hat seinen Jüngern, das hat er an vielen Stellen gemacht, und ich habe eine jetzt rausgesucht, wo er das nochmal sagt, dass wir uns dessen bewusst sein können, dass wir seine Kraft haben werden. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Schon vor seinem Tod, vor seinem Leiden und Auferstehen, hat er seinen Jüngern diese Worte mitgegeben. Und wenn ihr die Evangelien lest, dann erkennt ihr das, dass Jesus immer wieder seine Jünger darauf vorbereitet hat, dass es dabei nicht stehen bleiben oder dass er dabei nicht stehen bleibt, wenn er einmal auferstehen wird, sondern dass es dann weitergeht und dass wir in dem leben. Wir feiern Ostern aufgrund dessen, dass das Grab leer ist. Wir gedenken daran, was geschehen ist. Wir feiern das, dass wir erlöst sind, dass wir, wenn wir Ja zu Jesus sagen, und ganz ehrlich, ich finde, dass, wenn man das als Mensch verstanden hat, was an Ostern passiert ist, dann muss man Ja zu Jesus sagen. Und ich finde, diese Botschaft hat auch eine Berechtigung, dass jeder von uns, jedem, mit dem er eine persönliche Beziehung hat, diese Botschaft weitergeben kann und soll. Wenn ihr euch daran erinnert, dass 2014 Deutschland Weltmeister geworden ist, Wenn ihr euch daran erinnert, dass am Donnerstag die Eintracht ins Halbfinale der Europa League eingezogen ist. Wenn ihr euch an irgendwas Schönes erinnert, wie verbreitet ihr die Nachricht? Wie schnell verbreitet sich eine frohe Botschaft, dass ein Kind geboren ist? Und das ist genial. Ich freue mich darauf, schon Papa zu werden. Irgendwann. Aber ich freue mich darauf. Und wie schnell verbreitet sich diese Botschaft? Und wie viel mehr können wir die freudige, fröhliche und erlösende Botschaft Jesu verkünden? Da, wo wir sind. In deinem Freundeskreis. In deiner Familie. Da, wo du einkaufen bist und jemandem begegnest. Lass uns da doch wieder mehr Feuer fangen und das weitergeben. Es ist besser als jede fröhliche Botschaft, die ihr habt. Und es ist erlösende Botschaft. Es ist das, was befreit und was heilt. Zum Abschluss habe ich euch ein Bild mitgebracht, das um Ostern rum immer in den sozialen Netzwerken zu sehen ist. Kreuz gleich Liebe. Wir haben eine Liebesbotschaft. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Liebesbriefe bekommen hat. Ich glaube, ich habe noch ein paar in meiner Schublade irgendwo aufbewahrt. Das ist schön. Das tut gut, wenn jemand einem wertschätzt. Wir haben die beste Liebesbotschaft bekommen. Ich weiß, dass ich meine kleinen Zettelchen immer meiner großen Schwester gezeigt habe. Ja, wenn der kommt, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht nur bis zum Aldi. Das sind Botschaften, die sind der Wahnsinn. Man fühlt sich richtig gut damit. Und die beste Liebesbotschaft, die wir haben, ist: Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er hat all das gemacht, dass wir uns hier in Freiheit versammeln können, ihn loben können und Gemeinschaft mit ihm haben können. Dass wir das auch emotional spüren können, was er für uns getan hat. Und dass wir das feiern können. Und ich habe euch zum Abschluss neben dieser Liebesbotschaft auch die Herausforderung nochmal mitgebracht. Jesus sagte zu ihnen: Geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden neuen Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Das hat sich mindestens bei einem erfüllt. Paulus hat das erlebt und auch Petrus hat das erlebt. Ich wünsche mir, dass wir das auch erleben. Dass wir uns an dem festhalten, was Jesus selbst seinen Jüngern und seinen Nachfolgern und damit auch uns zugesprochen hat. Dass wir nicht stehen bleiben dabei, dass wir dankbar sind für den Ostersonntag morgen und da dürfen wir alle fröhlich sein, sondern dass wir den nächsten Schritt gehen, uns herausfordern lassen, jeden Tag neu zu gucken, wo sind die Möglichkeiten. Und alle Dinge werden denen folgen, die glauben. Das heißt, euch werden sie folgen und mir auch. Wir müssen aber gehen. Und ich wünsche mir das und freue mich, dass wir das gemeinsam erforschen können. Das ist keine Sache, die von jetzt auf gleich immer so schnell umsetzbar ist. Die meisten von euch haben eine schulische oder eine berufliche Ausbildung gemacht. Und wenn ihr euch an den ersten und an den letzten Tag erinnert, sind da Meilen dazwischen. Auch Jesu Jünger sind nicht am ersten Tag direkt mit ihm rausgegangen, aber Jesus hat sie kontinuierlich trainiert. Und so können wir auch das, was wir lesen, gucken, wo sind die ein, zwei Freunde, mit denen wir das umsetzen wollen. Allein unterwegs zu sein, ist ganz schwierig, weil wir relativ schüchtern sind und dann niedergeschlagen, wenn was nicht funktioniert. Und wenn wir zu zweit, zu dritt unterwegs sind, dann können wir Sachen bewegen. Ich wünsche euch das.